Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
In der Silvesternacht hat ein Brand das Affenhaus im Krefelder Zoo zerstört. Dabei sind mehrere Menschenaffen und andere bedrohte Tiere gestorben. Wir fragen gleich im Interview, was das für internationale Artenschutzprojekte bedeutet, an denen der Tierpark beteiligt ist. Außerdem berichten wir über Flutwellen aus Gletscherseen. Ein Forschungsteam hat die Gefahr berechnet, die von diesen sogenannten Himmelstsunamis im Himalaya ausgeht. Am Mikrofon ist heute Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. In der Nacht zum 1. Januar ist das Affenhaus im Krefelder Zoo niedergebrannt. Auslöser waren offenbar sogenannte Himmelslaternen, die auf dem Dach der Anlage niedergegangen sind. Mindestens 30 Tiere sind durch das Feuer ums Leben gekommen, darunter Orang-Utans, Gorillas und ein Schimpanse. Außerdem starben auch kleinere südamerikanische Affen, Flughunde und Vögel. Mehrere dieser Spezies gelten laut Weltnaturschutzunion als bedroht. Was der Zoobrand nun für den Artenschutz und Erhaltungszuchtprogramme bedeutet, darüber habe ich vor der Sendung mit der Biologin Petra Schwinn vom Krefelder Zoo gesprochen. Zuerst habe ich sie aber gefragt, warum die Tiere nicht aus dem Affenhaus evakuiert werden konnten.
Im Menschenaffenhaus lebten Menschenaffen, die zu den sehr gefährlichen Tieren gehören in der Einstufung in einem Zoo. Das heißt also auch unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen untergebracht sind. Und es ist selbst im Normalfall kaum möglich, einen Menschenaffen aus einem Haus in ein anderes zu transportieren, ohne Narkose oder entsprechende Sicherheitsmaßnahmen. Das heißt, eine Evakuierung von 10 Menschenaffen in kurzer Zeit ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und das Zweite ist natürlich auch, dass der Brand extrem schnell ausgebrochen ist und auch sehr schnell durchgezündet hat. Das heißt, beim Eintreffen der Feuerwehr herrschten vermutlich schon Temperaturen von weit über 500 Grad.
Hätten die Tiere ein Außengehege erreichen können?
Oder gab grundsätzlich es ist fraglich, ob ein Außengehege eine Möglichkeit der Evakuierung geboten hätte. Denn wir haben Winter und die Tiere wären über Nacht sicherlich in den Innengehegen gewesen. Und in der Regel ist es so, dass solche Schiebesysteme natürlich aus dem Innenbereich bedient werden. Das Hin- und Herschicken der Tiere geht nur über elektronische oder hydraulische Schieber, die von den Pflegern bedient werden müssen. Und zur Zeit des Brandes hätte auch ein Tierpfleger das Haus nicht mehr betreten können.
Bei diesem Brand sind viele Tiere, viele Vertreter bedrohter Arten gestorben. Menschenaffen wie Orang-Utans und Gorillas, aber auch goldene Löwenäffchen, die die Weltnaturschutzunion IUCN auch als stark gefährdet einstuft. Was bedeutet jetzt so ein Unglücksfall wie der bei Ihnen im Krefelder Zoo für den Artenschutz?
Für den Artenschutz und natürlich auch unsere Zusammenarbeit in den Zuchtprogrammen weltweit ist der Verlust dieser seltenen Tierarten eine Katastrophe. Denn gerade bei so bedrohten Tierarten wie goldenen Löwenäffchen oder auch bei den Orang-Utans und Schimpansen gibt es teilweise nur wenige hundert bis wenige tausend Exemplare in der freien Wildbahn und in Zoos. Und jedes Individuum ist wichtig für den Fortbestand dieser seltenen Art. Also von daher ist der Verlust nicht zu beziffern und wirklich die größte Tragödie.
Sie haben jetzt schon diese internationalen Zuchtprogramme erwähnt, die es für bedrohte Arten gibt, um eben deren Bestand zu schützen. Können Sie ganz kurz einmal skizzieren, wie diese Programme organisiert sind?
Die Zoos arbeiten europaweit, teilweise weltweit zusammen, um bestimmte bedrohte Tierarten nachhaltig in Zoos zu erhalten. Das heißt, eine stabile, gesunde Zoopopulation aufzubauen, um Tiere zu haben, die man unter Umständen perspektivisch auswildern kann. Das bedeutet aber, dass man sehr genau achten muss, dass die Tiere eben keine Inzucht irgendwann über die Jahre oder Jahrzehnte bekommen. Das heißt, es werden Paare zusammengestellt und es wird genau geplant, wer sich mit wem fortpflanzen darf. Und es wird auch darauf geachtet, dass es keine Tiere gibt, die überzählig sind und da dann die Zucht gesteuert. Es ist also wirklich eine Art Management des Nachwuchses, ja, für zukünftige Generationen.
Das heißt, unter den Tieren, die da jetzt gestorben sind bei dem Brand, waren Tiere, die eigentlich noch für diese Zuchtprogramme vorgesehen oder eingeplant waren?
Ganz aktuell hatten wir gerade ein neues Silberäffchenpaar zusammengestellt und wir hatten ein neues Paar goldene Löwenäffchen, die alle noch aktiv für das Zuchtprogramm eingeplant waren. Und unsere Orang-Utan-Gruppe gehört zurzeit auch mit zu einer der größten und jüngsten Orang-Utan-Gruppen in einem Zoo, sodass also da wirklich aktive Nachzucht betrieben worden ist und eben wichtige Teile dieser Zuchtprogramme jetzt auch weggebrochen sind, ja.
Wenn man da zumindest schon mal einen vorsichtigen Blick in die Zukunft wagt, welche Herausforderungen bringt es denn jetzt für einen Tiergarten mit sich, wieder Teil solch eines Zuchtprogramms oder dieser Zuchtprogramme zu werden?
Der Krefelder Zoo wird immer Teil dieser Zuchtprogramme bleiben, auch wenn wir aktuell keine Vertreter dieser Tierarten bei uns im Zoo halten. Aber sobald wir uns entscheiden, dass wir ein neues Menschenaffenhaus bauen, wie auch immer das aussehen mag, das steht noch in den Sternen, haben wir jede Chance, als etablierter und wissenschaftlich geführter Zoo wieder an Tiere zu kommen und neue Gruppen aufzubauen.
Lassen Sie uns zum Schluss noch kurz auf die öffentliche Trauer, die öffentliche Anteilnahme nach diesem Brand blicken. Der Zoodirektor ist schwarz gekleidet aufgetreten. Menschen haben geweint und Blumen, Fotos und Kerzen am Unglücksort niedergelegt. Was verursacht diese öffentliche Anteilnahme? Spielt da vielleicht auch die verwandtschaftliche Nähe zwischen Mensch und den betroffenen Tieren, also den Menschenaffen insbesondere, eine Rolle? Die Tatsache, dass uns diese Tiere doch sehr ähnlich sind?
Die Anteilnahme, die uns zurzeit überrollt, ist wirklich bemerkenswert. Denn wir kennen das natürlich von Todesfällen bei Menschen oder auch schweren Unfällen, wo dann Menschen betrauert werden. Aber es ist, glaube ich, so, dass die Menschenaffen eben doch eine besondere Bindung zu den Besuchern aufbauen und umgekehrt, sodass man weiß, man besucht eine Persönlichkeit. Und das ist auch sehr, sehr zu spüren, dass wir E-Mails bekommen von Menschen oder die kommen hier vorne zu uns zum Zoo und betrauern tatsächlich bestimmte Tierindividuen. Was ich mir jetzt wünschen würde für die Zukunft ist, dass dieses Bewusstsein für das Tierindividuum auch noch länger anhält, dass man sich auch im klar ist, dass tagtäglich diese seltenen Tierarten in der freien Natur sterben. Und vielleicht kann das auch einen Bewusstseinswandel ergeben bei den Menschen, auch sich für diese bedrohten Tiere in der freien Wildbahn einzusetzen.
Die Biologin Petra Schwinn über die Ursachen und Folgen des Brandes im Krefelder Zoo. Historische Erbgutproben bieten einen Blick in die Vergangenheit. Auch aus medizinischer Sicht ist diese alte DNA von Interesse. Denn mit ihrer Hilfe lassen sich die Evolutionsgeschichte und Verbreitungswege von Krankheitserregern nachzeichnen, die den Menschen noch heute plagen. Das gilt zum Beispiel für Malaria, wie ein internationales Forschungsteam jetzt im Fachmagazin Molecular Biology and Evolution beschrieben hat. Ada von der Deken mit den Details.
Malaria war bis ins 20. Jahrhundert auch in Europa verbreitet. Mit besserer Gesundheitsversorgung und vor allem der Trockenlegung von Sümpfen wurde den Überträgermücken allerdings der feuchte Lebensraum geraubt. Die letzte Bastion der Krankheit war Spanien. Dort landete während des Zweiten Weltkriegs in einem Krankenhaus im Ebrotal Blut von Malariakranken auf Objektträgern. 75 Jahre staubten sie vor sich hin, bis sie in die Labors eines internationalen Forscherteams gelangten, das Lucy Van Dorp vom University College London leitet.
Wir hatten 4 Objektträger von 4 Menschen. 89% stammten von einer Probe. Die haben wir dann mit der DNA aus den anderen Proben ergänzt, um die bestmögliche Qualität zu erhalten.
So konnten sie die DNA des Malariaerregers entschlüsseln. DNA des Malariaerregers Plasmodium vivax.
Das mag ich an ungewöhnlichen Sammlungen. Diese Objektträger haben über Jahre in einer Schublade geschlummert und wir lernen durch sie so viel über Malaria. Ich glaube, das ist nur die Spitze des Eisbergs.
Heutzutage treten die meisten Fälle von Malaria in Subsahara-Afrika auf. Dort dominiert ein anderer Malariaerreger, nämlich Plasmodium falciparum. Außerhalb des afrikanischen Kontinents wird Malaria hingegen meist vom Erreger Plasmodium vivax verursacht. Lucy Van Dorp nahm sich also den alten europäischen vivax-Erreger vor und analysierte dessen Struktur.
Plasmodium vivax strains currently in circulation around the world.
Man schaut sich also die Plasmodium vivax Erreger an, die im Moment weltweit im Umlauf sind, und vergleicht diese mit dem europäischen Strang. Welcher ist ihm am ähnlichsten? Wir haben einen großen Datensatz genommen und die DNA-Sequenzen paarweise verglichen. Und wir sind sofort auf ein Muster gestoßen. Dieser europäische ausgerottete Strang gleicht jenem, der in Mittel- und Südamerika vorherrscht. Auf diese Weise konnten wir eine Verbindung zwischen Europa und Amerika feststellen.
Hilfreich war die historische Probe auch, um die Vivax-Mutationsrate zu ermitteln.
One advantage of working with a historic genome or an ancient genome is that it provides you with an evolutionary calibration point.
Ein Vorteil des historischen Erbguts besteht darin, dass es uns einen evolutionären Messpunkt bietet.
It tells you something about what a genome directly looked like at a point in time.
Der einzellige Vivax-Erreger verändert sich im Laufe der Evolution. Durch den Vergleich konnten die Forscher den Zeitpunkt ermitteln, als sich der europäische und der amerikanische Vivax-Strang trennten. Nach Angaben der Forscher geschah dies im 15. Jahrhundert, also zur Kolonialzeit. Die Europäer haben demnach den Malaria-Erreger Plasmodium vivax erst nach Amerika gebracht. Und noch etwas offenbarte die Analyse. Selbst der alte, ausgerottete Vivax-Erreger aus Europa zeigt im Erbgut schon Resistenzen gegen Malaria-Medikamente, die erst eingeführt wurden, als der europäische Vivax-Stamm längst ausgerottet war.
Das Auftreten von Resistenzen ist eine der größten Herausforderungen im Kampf gegen Malaria. Wenn man sich das Erbgut zu verschiedenen Zeitpunkten anschaut, kann man verfolgen, welche Resistenzen schon da sind und wie der Erreger sie weiterentwickelt. Das könnte man künftig schon abschätzen, bevor man das Medikament einführt.
Die Forscher mussten sich in diesem Fall mit nur einem Vivax-DNA-Satz aus Europa begnügen und haben daraus schon viel herauslesen können. Nun hoffen sie auf mehr Daten aus ungewöhnlichen historischen Quellen, um noch mehr über die Verbreitungsgeschichte von Malaria zu erfahren.
Ein Beitrag von Ada von der Degen. Himmelstsunamis werden sie genannt. Flutwellen aus Gletscherseen, die ins Tal stürzen, wenn das Wasser nicht mehr durch Moränen, natürliche Anhäufungen von Schutt und Geröll, zurückgehalten wird. Bei solchen Ausbrüchen können Menschen getötet und Dörfer verwüstet werden. Im Himalaya sind inzwischen durch das Abschmelzen der Eismassen mehr als 5000 solcher Gewässer entstanden. Für eine Studie im Fachmagazin PNAS hat ein Forschungsteam der Universität Potsdam jetzt die Gefahr durch Ausbrüche dieser Seen berechnet. Einer der Autoren ist der Geograf Georg Fee, mit dem ich vor der Sendung telefoniert habe. Ich habe ihn zuerst gefragt, welche Folgen und welche Risiken mit dem Ausbruch eines Gletschersees verbunden sind.
Innerhalb von kürzester Zeit, also binnen weniger Minuten bis Stunden, können viele Millionen Kubikmeter Wasser vermischt mit Geröll, können dort das Tal hinabrauschen. Und das hat schon oft und trifft immer wieder Gemeinden, die unterhalb dieser Stauseen in den Tälern wohnen, vollkommen unvorbereitet. Und die Flutwellen, die nehmen dann quasi alles mit, was sie treffen. Infrastruktur, Gebäude, aber natürlich auch Menschen.
Sie haben untersucht, wie groß die Gefahr solcher Gletscherseeausbrüche im Himalaya-Gebiet ist, also wie groß die Wahrscheinlichkeit so eines Ausbruchs an einem bestimmten Ort dort ist und wodurch sie beeinflusst wird. Wie sind Sie methodisch dabei vorgegangen bei dieser Studie?
Gewöhnlich wird diese Wahrscheinlichkeit für so einen Gletscherseeausbruch mit einer gewissen Magnitude und einer Frequenz ausgedrückt. Was wir uns also gefragt haben, ist, welchen Spitzenabfluss eines Gletschersees-Ausbruchs, also welche Magnitude, können wir in einem gewissen Referenzzeitraum, das ist jetzt die Frequenz, erwarten. Viele von uns haben ja zum Beispiel schon mal den Begriff gehört von einer 100-Jahres-Flut. Das ist der Abfluss, den wir im Durchschnitt einmal in 100 Jahren erwarten. Und genau diese 100-Jahres-Flut haben wir dann eben für den gesamten Himalaya und verschiedene Unterregionen berechnet. Dazu haben wir aus Satellitenbildern solche Gletscherseeausbrüche kartiert, um erstmal die Frequenz zu wissen. Heute wissen wir, dass im Durchschnitt, im langjährigen Schnitt, haben wir 1,3 Gletscherseeausbrüche pro Jahr. Das ist die Frequenz, die wir jetzt kennen. Und zweitens haben wir dann eben noch die Magnituden berechnen müssen. Und dazu haben wir viele Milliarden Szenarien von solchen Gletscherseeausbrüchen von den heutigen Gletscherseen aus berechnet.
Was zeigen diese Ergebnisse? Also wo ist die Gefahr, die Wahrscheinlichkeit solcher Ausbrüche im Himalaya-Gebiet besonders hoch?
Die Wahrscheinlichkeit und die Gefahr für Gletscherseeausbrüche ist am höchsten im südlichen und östlichen Himalaya. Das ist so in der Region um Nepal und Bhutan. Dort erwarten wir quasi die größten Abflüsse und die größte Häufigkeit von Gletscherseeausbrüchen. Wohingegen in anderen Regionen, zum Beispiel in den nördlichen Teilen, im Karakorum und im Hindukusch, ist die Ausbruchswahrscheinlichkeit wesentlich kleiner als im Süden.
Können Sie auch Aussagen dazu machen, was die entscheidenden Faktoren sind, die diese Gefahr einer Gletscherflut, die Wahrscheinlichkeit so eines Ausbruchs prägen oder beeinflussen?
Was wir sehen, ist ganz klar das Muster. Dort, wo die meisten Gletscherseen haben, brechen auch die meisten Gletscherseen katastrophal aus. Das macht logisch Sinn. Warum das so ist, da sind wir uns noch nicht so ganz sicher. Wir beobachten, dass dort, wo die meisten Gletscherseen sind, im südlichen Himalaya, dort wachsen sie auch besonders schnell. Wir sehen, dass dort auch die Gletscher sehr, sehr schnell zurückschmelzen und dort quasi immer mehr Schmelzwasser freigesetzt werden. Wir sehen auch, dass dort die Temperatur stark ansteigen. Aber das Bild ist nie wirklich ganz einheitlich. Also es gibt auch immer wieder Ausnahmen, die die Regel bestätigen.
Starkes Abschmelzen haben Sie jetzt als Faktor genannt. Inwieweit hängt da auch der Klimawandel, die Erderwärmung mit zusammen? Können Sie das quantifizieren oder festmachen?
Im Himalaya beobachten wir das, was wir in den meisten Regionen der Erde mit Gletschern sehen, dass dort die Temperaturen eben ansteigen und deswegen schmilzt das Gletschereis. Also es ist ein ganz natürlicher Prozess, aber der ist natürlich durch die atmosphärische Erwärmung, die wir gerade auch durch die Menschen begünstigen, dort natürlich gerade verstärkt. Und man sieht auch, dass seit den 1970er Jahren die Gletscherschmelze im Himalaya zunimmt. Also Gletscher verlieren vermehrt an Masse im Vergleich zu den Referenzperioden davor.
Wir haben eben schon kurz über die Risiken gesprochen, die solche Ausbrüche mit sich bringen. Hilft Ihre Studie dabei, diese Risiken an einem gegebenen Ort in Zukunft besser abzuschätzen?
Ja, durchaus. Also unser Modell ist fähig, nicht nur ein Szenario von einem Volumen zu einem gegebenen Zeitpunkt zu berechnen, sondern wir können alle möglichen Szenarien an, wie schnell so ein Damm kollabiert, wie viel Volumen dadurch austritt, durch welche Zeit es stattfinden muss. Wir können es quasi alles simulieren. Und das ist quasi für Entscheidungsträger besonders wichtig, eine Vielzahl an Simulationen zu haben.
Wenn wir es jetzt mal ganz konkret machen, welche Maßnahmen können denn Menschen vor so einem Gletscherseeausbruch schützen, abgesehen vielleicht mal von der generellen Eindämmung der Erderwärmung?
In den Anden zum Beispiel in Peru hatten wir in den 1970er Jahren schon eine Reihe von katastrophalen Seeausbrüchen. Und dort hat man dann wirklich technische Maßnahmen ergriffen. Man hat zum Beispiel versucht, die Moräne kontrolliert einzuschneiden, quasi abzugraben und dann den Seespiegel zu senken. Auch hat man zum Beispiel versucht, Stollen zu graben und so quasi den See zu drainieren. Man kann auch Staumauern bauen, die Gemeinden unterhalb vor diesen Wassermassen schützen können. Das ist alles möglich. Das Problem ist allerdings, was wir im Himalaya haben. Momentan gehen wir von 5.500 Seen aus, die dort oben sind. Man kann nicht für jeden See quasi die Lösung finden. Die Seen sind auf Höhen von 4.000 bis 6.000 Metern und so quasi fast unzugänglich. Was ich eher raten würde, ist, dass wir vermehrt in den politischen Entscheidungsprozess reingehen und die Menschen besser informieren, wo es gefährlich sein könnte zu bauen und quasi auch diese Regionen oder diese Flussabschnitte vermehrt zu vermeiden.
Georg Fee von der Universität Potsdam über die Gefahr von Gletscherseeausbrüchen im Himalaya. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen, heute von und mit meiner Kollegin Magdalena Schmude.
46% der in Deutschland erzeugten Energie kamen im Jahr 2019 aus erneuerbaren Quellen. Das haben Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für solare Energiesysteme berechnet. Damit lag der Anteil von Sonne, Wind, Wasserkraft und Biomasse an der Netto-Stromerzeugung erstmals über dem von Kohle, Öl und Gas, die zusammen etwa 40% ausmachen. Dazu kommt die Kernenergie, die im vergangenen Jahr noch knapp 14% der insgesamt erzeugten Strommenge lieferte. Die stärkste Einzelenergiequelle war mit knapp 25% erstmals die Windkraft, gefolgt von Braunkohleverstromung mit einem Anteil von knapp 20%. Die beiden Bereiche hängen eng zusammen, denn die Kohleverstromung wird immer dann gedrosselt, wenn genug Energie aus alternativen Quellen zur Verfügung steht. Insgesamt wurden in Deutschland im Jahr 2019 516 Terawattstunden Strom erzeugt.
Gallensäure erleichtert es dem Norovirus, Darmzellen zu infizieren.
Um in die Zellen zu gelangen, nutzt das Virus einen Mechanismus, der im Körper nach jeder Mahlzeit abläuft. Dabei gibt die Leber Gallensaft ab, der im Darm die Verdauung von Fetten aus der Nahrung erleichtert. Gleichzeitig sorgen Stoffe in der Galle dafür, dass die Darmzellen ihre Zellwände durchlässig machen, um Nährstoffe aufnehmen zu können. Diesen Effekt nutzt das Norovirus, um ebenfalls in die Zellen zu gelangen. Dort kann es sich vermehren und die typischen Symptome einer Magen-Darm-Infektion auslösen. Das berichtet ein Forschungsteam aus den USA in der Fachzeitschrift PNAS.
Den Nanotyrannosaurus gab es nicht.
Denn die fossilen Knochen von deutlich kleineren Exemplaren des Tyrannosaurus Rex gehörten wohl zu noch nicht ausgewachsenen Tieren und nicht zu einer eigenen Art. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam aus den USA im Fachmagazin Science Advances. Die Jungtiere waren etwa so hoch und doppelt so lang wie ein Pferd. Weil ihr Kopf und die Zähne noch nicht die typische Form von ausgewachsenen Artgenossen aufweisen, hielt man sie lange für eine eigene Art. Doch Untersuchungen der Knochen von Jane und Petey, zwei kleinen Tyrannosauriern, zeigten, dass sie ihr Wachstum noch nicht abgeschlossen hatten. Die Forschenden vermuten, dass die Tiere später in ihrer Entwicklung noch einen deutlichen Wachstumsschub durchlaufen hätten, um ihre volle Größe zu erreichen. Nach Schätzungen waren Jane und Petey zum Zeitpunkt ihres Todes etwa 13 und 15 Jahre alt und damit im Teenageralter.
Eine intravenöse Impfung schützt deutlich besser vor Lungentuberkulose.
Bisher wird der Impfstoff Kindern direkt in die Haut gespritzt, um sie vor Tuberkuloseerregern zu schützen. Die Impfung kann auf diese Weise zwar bestimmte Formen der Krankheit abwenden, doch den Ausbruch einer Lungentuberkulose, der häufigsten und gefährlichsten Form, kann sie nicht verhindern. Nordamerikanische Forschende konnten jetzt zeigen, dass eine intravenöse Gabe des Impfstoffes deutlich wirkungsvoller ist. Rhesusaffen, die so behandelt worden waren, waren ein halbes Jahr nach der Injektion auch vor der Lungentuberkulose geschützt. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Nature vor.
Auch Papageientaucher benutzen Werkzeug.
Und zwar zur Körperpflege. Wissenschaftlerinnen haben zwei der Vögel dabei beobachtet, wie sie sich mit Stöcken, die sie im Schnabel hielten, am Rücken oder am Bauch kratzten. Das berichten die Forschenden im Fachjournal PNAS. Sie vermuten, dass die Tiere Ungeziefer aus ihrem Gefieder entfernen wollten und das mit den Stöcken besser funktioniert als mit dem Schnabel. Ein Papageientaucher wurde an der Atlantikküste in Wales beim Benutzen eines Stockes beobachtet, der andere auf Island. Weil beide Orte rund 1700 Kilometer voneinander entfernt sind, schlussfolgern die Wissenschaftlerinnen, dass ein solches Verhalten unter den Tieren weit verbreitet ist.
Sternzeit, 2. Januar. Der Autor für die galaktische Besiedlung. Vor 100 Jahren kam in Petrovichi bei Smolensk Isaac Asimov zur Welt. Als er 3 Jahre alt war, wanderte seine Familie in die USA aus. In New York studierte er Chemie und wurde schließlich zu einem der bedeutendsten Sachbuch- und Science-Fiction-Autoren des 20. Jahrhunderts. Schon als Schüler las er die utopischen Geschichten über Wissenschaft und Technik in den Zeitschriften, die im Kiosk seines Vaters verkauft wurden. Als Teenager begann er selbst Texte zu verfassen. 1949, im Alter von 29 Jahren, wurde Isaac Asimov Professor für Biochemie an der Boston University. Allerdings stellte er schon 1958 die Lehrtätigkeit ein, denn er hatte schon damals deutlich mehr mit seinen Büchern verdient. Berühmt ist vor allem sein Foundation-Zyklus. Darin verteilt sich die Menschheit auf zahllose Planeten in den Weiten der Milchstraße. Auf Trantor, nahe dem galaktischen Zentrum, lebt der Kaiser des Imperiums. Dieser Planet ist wegen der dichten Besiedlung und der damit verbundenen Klimaprobleme fast komplett überkuppelt. Nahrungsmittel müssen von anderen Planeten eingeführt werden. Isaac Asimov befasste sich immer wieder mit künstlicher Intelligenz. In einem seiner Werke prägte er den Begriff Robotik. 1992 ist der große Autor im Alter von 72 Jahren gestorben. Im Weltall ist er gleich doppelt geehrt. Der Asteroid 5020 heißt Asimov, ebenso wie ein Krater auf dem Planeten Mars.
Das war Forschung aktuell für heute. In der Sendung aus Kultur- und Sozialwissenschaften geht es ab 20.10 Uhr unter anderem um das Thema Auf Hölderlins Spuren, Forschung zum 250. Geburtstag des deutschen Dichters. Hier am Mikrofon war Lennart Pyritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.